Wusstest du, dass es einen engen Zusammenhang von Kinderwunsch und Omega-3-Fettsäuren gibt? Nein, denn Omega-3-Fettsäuren sind neben Folsäure für Frauen mit Kinderwunsch wichtige Mikronährstoffe, denn sie füttern die Mitochondrien der Eizellen. Und sogar bei Männern können sich die Testosteronkonzentration sowie die Spermienqualität durch eine regelmäßige Omega-3-Einnahme erhöhen. Nun ist es leider nicht ganz so einfach, nur durch eine gesunde Ernährung das Gleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren zu halten. Und hier kommt Norsan ins Spiel, unser Partner, wenn es um hochqualitative Omega-3-Öle sowie Kapseln geht. Das Öl ist mittlerweile fester Bestandteil unserer Küche geworden und wir haben sogar mehrere Rezepte damit kreiert. Und wenn du jetzt direkt bei www.norsan.de mit dem Code EPIFOOD15 bestellst, sparst du auf deine erste Bestellung und bekommst natürlich immer die aktuellste und frischeste Charge an Produkten. PS, es gibt nochmal 10% on top, wenn du das Dreierpack bestellst. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifood Gesundheit und Genuss. Heute geht es um das Thema Kinderwunsch. Ich habe eine Expertin hier, die Alexandra Schack. Die hat ein Buch rausgebracht zum Thema Kinderwunsch und da möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Ich hoffe, du hast ein paar sehr tolle Infos für uns, ein bisschen praktisches Wissen, eine eigene Geschichte, die sehr spannend ist. Und deswegen gebe ich jetzt das Wort erstmal an dich, dass du dich vorstellen darfst.
Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin total gespannt, was wir heute alles besprechen werden, denn das Thema Kinderwunsch ist was, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft viel mehr angekommen ist, als man eigentlich denkt. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil ich selber eine lange Geschichte habe dazu, zum unerfüllten Kinderwunsch. Und ja, genau, deswegen bin ich hier. Aber vielleicht ganz kurz zu mir, weil ich sollte mich ja eigentlich vorstellen. Also Alex, genau, ich bin seit über 15 Jahren systemischer Coach. Ich bilde seit ungefähr 6 Jahren systemische Coaches aus, bin auch unter anderem wegen meiner Kinderwunschgeschichte irgendwann zum Thema Meditation gekommen, weil ich gedacht habe, ich breche unter dem Druck zusammen vom unerfüllten Kinderwunsch. Fand das so toll, es hat mir so geholfen, dass ich mich sehr intensiv damit befasst habe und es dann auch bei meinen Klienten angewendet habe. Gerade auch bei den Kinderwunschklienten, damit totale Erfolge hatte. Und dann bin ich irgendwann auch Meditationslehrerin geworden, weil ich gedacht habe, hey, das irgendwie, für mich ist das...
Die zwei Themen passen zusammen.
Ja, für mich ist das so wertvoll, dass die Leute ihre Ängste ganz anders bei sich lösen können, auch unter anderem über Meditation und auch viel friedlicher und ruhiger werden. Und genau, dann habe ich das noch mit dazu genommen.
Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal nach Stressbekämpfung an, wenn ich jetzt so es mir anhöre. Das Thema Kinderwunsch ist definitiv in unserer Gesellschaft, ich glaube, wie auch so über den Stuhlgang sprechen. Das hatten wir, Alex war vorher schon hier bei mir im Studio und hat dann schon so ein bisschen, wir haben schon ein bisschen drüber gequatscht, welche Tabuthemen jetzt in unserer Gesellschaft auf den Tisch kommen, was natürlich sehr gut ist. Auch zum Beispiel Geburt, finde ich. Ja, Geburtsschmerzen etc. Hatte ich bei meiner eigenen Geburt auch eine ganz andere Vorstellung und ja, habe da auch wirklich seelisch drunter gelitten dann. Also ich hatte dann auch diese postnatalen Depressionen, keine echte Geschichte davon erzählen und bin sehr happy, dass über ganz viel gesprochen wird und natürlich auch über das Thema Kinderwunsch. Habe das natürlich, ich glaube, jeder hat in seinem Kreise jemanden, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder einen Kinderwunsch hat, wo er sich auf den Weg begibt. Ja, wie hat das bei dir angefangen? Wo würdest du sagen, wann? Weil ich finde ja auch spannend, wann sagst du, dass es so öffentlich ist? Am Anfang, man kämpft ja so ein bisschen, man denkt sich, na, wird schon, dann guckt man mal. Und ab wann geht man damit raus? Ab wann wird es so, ich sag mal so, dass du hast ja gesagt, du hast unter dem Druck gelitten. Ne? Ja, ab wann kommt dieser Zeitpunkt und wie bist du dann vorgegangen? Hast du gesagt, ich erzähle das jetzt jedem, ich bin ja jetzt ganz offen. Ich gehe jetzt in die Kinderwunschklinik. Es gibt so viele Arten und Weisen, sich damit zu beschäftigen. Jetzt würde mich deine interessieren.
Ja, also wir wollten, also mein Mann und ich, wir wollten relativ schnell nach der Hochzeit Kinder. Jetzt ohne Druck, sondern es war so, es hat so gepasst irgendwie. Und da war ich 31. Als ich um 30 geheiratet habe, war ich 31 und ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte damals keine Ahnung, wann mein Eisprung ist oder all dieses ganze Körperverbundene, was man eigentlich
haben sollte. Verstehe ich total. Das hatten wir ja früher alles gar genau. nicht. Man hat die Pille genommen, das genau. ist ja alles solche genau. Sachen.
Genau, ja, also ich hatte keine Ahnung und dann, weiß ich noch, habe ich diesen Ring abgesetzt, also Nuva-Ring hieß der, das war halt eine Ersatzpille sozusagen, ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall habe ich den abgesetzt und dann hatte ich so einen ewig langen Zyklus. Hm. Und ich hatte als junger Mensch, bevor du die Pille nimmst, ist es ja vielleicht alles noch nicht so reguliert, weil ich habe mit 16 die Pille bekommen und dann hatte ich damals schon in so einen schwankenden Zyklus und habe mir erstmal gar nichts gedacht und dann hat mein Mann gesagt irgendwann, hey, wenn der Zyklus 48 Tage dauert, das war mein erster Zyklus ohne Witz, was ja fast 2 Monate sind. Wie geht es dann mit dem Schwangerwerden? Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung.
Bin
nächste Woche beim Frauenarzt, ich frag mal. Und der nächste Zyklus war dann auch schon 34 Tage, aber da fing auch leider mein ganzes Problem an. Ich hatte einen super netten Frauenarzt, der in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne, jetzt haben wir das Kinderwunschthema auf dem Tisch, wie schaut es denn da aus mit dem längeren Zyklus und so, wurde der zu einem für mich nicht mehr guten Frauenarzt, weil er war auf Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch spezialisiert. Das heißt, wir waren innerhalb von 3 Monaten in einer richtig krassen Kinderwunsch, wie sagt man, nicht Behandlung in dem Sinn, aber schon so ein bisschen. Also mit allem drum und dran. Mein Mann musste sein Zeug testen lassen, sein Spermien testen lassen.
Ja, klar.
Von oben bis unten. Der hat uns auseinandergenommen. Ich war in 3 Monaten 18 Mal da.
Wow.
Und das Spannende war, dass mein Körper, und jetzt kommen wir auch zu der Verbindung von uns beiden, weil damals habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich noch was lernen. Mein Körper hat seine ganze Normalität eingestellt. Das heißt, ich hatte dann gar keine Tage mehr und das Ganze für 8 Monate.
Das hat dich dann schon irgendwie doch gestresst.
Es hat mich anscheinend, es hat mich nicht nur anscheinend, ich weiß es auch noch. Also ich weiß auch, ich habe damals viel gearbeitet. Ich musste immer in die Stadt mitten in eine Dreiviertelstunde zu diesen ganzen Blutabnahme und wieder Kontrolle und Zyklusmonitoring. Und ich war da in so einer Maschinerie innerhalb von Sekunden drin, wo ich gar nicht, ich bin da mental gar nicht hinterhergekommen.
Verstehe ich.
Und dann habe ich mich dafür sehr interessiert, warum ist das so? Weil ich habe damals schon eine Coaching-Ausbildung gehabt und habe mich auch schon als Coach selbstständig gemacht gehabt und habe mir gedacht, wieso, was ist da jetzt auch bei mir los, dass das auch so passiert? Und hatte dann auch relativ viele Ängste. Vorhin haben wir gesagt, das Thema Druck, wann fing das bei mir an? Spätestens da fing das bei mir an, weil der Arzt halt auch sehr, ich sage es mal so, vernichtende Sachen zu mir gesagt hat, wie bei Ihnen ist es schwieriger als bei anderen, wenn ich gesagt habe, warum muss ich jetzt so oft kommen? Ja, weil bei Ihnen ist es so und so.
Oh
und
ja, Zufluss. Liebe Ärzte, bitte ein kleines bisschen empathischer sein. Ich habe leider auch schon Ansagen gehört beim Arzt bezüglich solchen Sachen. Ich glaube, Ärzte sind sich teilweise nicht bewusst, wie wertvoll ihre Worte sind.
Ja.
Also da können wir jetzt nochmal rausappellieren. Ja. Jeder, der zuhört, der das praktiziert, eure Worte sind verdammt viel wert.
Ja, und im positiven Sinn, also ermutigende Worte, da entstehen ja die wunderbarsten Sachen draus. Also es gibt ja diesen Satz, glaubt der Diagnose und nicht der Prognose. Wenn du eine schlechte Diagnose bekommst, aber jemand sagt zu dir, wir kriegen das schon, bist du und dein Körper ganz anders offen, als wenn jemand sagt, ja, es wird schwierig mit ihnen und für sie.
Ja.
Weil dann entsteht ja der Druck erst und darauf reagiert der Körper. Der Körper reagiert ja immer auf unsere Gedanken.
Mhm.
Das Gehirn verarbeitet ja, wenn wir zum Beispiel in Freude sind, das ganz anders und gibt dem Körper ganz andere Botschaften zur Ausschüttung von guten Hormonen, ich sag jetzt mal Serotonin zum Beispiel oder Dopamin bei Freude und Adrenalin bei Stress. So, also habe ich dann natürlich irgendwie meinen Körper anscheinend sehr negativ beeinflusst.
Mhm. Obwohl Adrenalin übrigens, kleiner Ausstoß, eigentlich ganz geil ist. Das ist nämlich sowas wie Sport. Aber dann nur Adrenalin, wenn da so der Stress dazukommt, da kommt natürlich so ein Pegel Dauerstress.
Genau.
Ja, da gibt es ja auch diese Unterscheidung
die Menge,
von Distress, Eustress, ganz witzig. Also da auch nochmal eine gewisse Art von Stress ist auch wertvoll, aber eben, wenn man auch dann die Balance hat, ja.
Ja, genau. Und der Stress, den ich da hatte, der war halt nicht mehr, ich sage jetzt mal so, wie du es schön gesagt hast, wertvoll, sondern der war belastend. So belastender Stress, das ist ja genau das Stressthema.
Ja.
Auf Dauer zumindest macht auch was. Und es war wahrscheinlich für mich einfach Dauerstress, diese 3 Monate. So, und dann ist dem Ganzen echt eine heftige Historie gefolgt von verschiedenen Frauenärzten, Kinderwunschzentrum. Dann kam auch raus, dass meine Eileiter verschlossen sind. Also es waren 4 Jahre Kinderwunsch.
Ja.
Und in der Zeit, wann habe ich es erzählt? also meistens fragen die Leute ja, wenn du so um die 30 bist und du hast, bist verheiratet und wie ist es so bei euch mit Kindern, wann wollt ihr Kinder? Die fragen dann
irgendwann. Die Leute fragen immer, erstes Kind, zweites Kind, welcher Hund, welches Haus? Also ich glaube, das, da können wir uns jetzt echt mal ein bisschen beruhigen. Das ist die Frage kommt immer. Und weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich wurde nämlich auch, weil ich habe ja ein Kind und man wird immer nach dem zweiten gefragt und antworte dann total ehrlich und sagst so, ja, das ist auch voll das Thema für mich, ich mache mir da total Gedanken. Und voll viele Leute reagieren auf einmal so, um Gottes Willen, das wollte ich gar nicht aufmachen. Oh Gott, das ist das. Und die fragen dann gar nicht mehr, weil sie wissen, sie machen jetzt voll das Fass hier auf. Nee, mache ich nicht mehr. Also auch irgendwie witzig. Yeah. Ja, manche sagen ja, hey, das geht dich gar nichts an. So kann man natürlich auch und auch absolut verständlich, wenn man das sagt. Aber ich habe das auch mal ausprobiert und fand total spannend, was das für eine Reaktion ausgelöst hat.
Ich finde das super. Weil natürlich jeder denkt, ich will dir nicht zu nahe treten, ne? Eigentlich. Also klar wollen die Leute wissen, aber dann so tief rein.
Ja, genau, ja, auf genau. Einmal.
Ja.
Ja, weißt du das, wie das mit dem Zyklus ist? So, weißt du, oh.
Bei mir ganz schwierig. Wir sind jetzt so und so lange schon im Kinderwunschzentrum. Ah, okay, ja.
Genau, okay.
Also, ich habe im Zuge dessen irgendwann aber, gerade wie es dann drum ging, dass das bei uns wirklich sich rausgestellt hat, dass das auf dem normalen Weg schwierig werden könnte. Mhm. Und dann sind wir ins Kinderwunschzentrum und haben diese ganzen Optionen geprüft. Ich hatte dann auch eine Bauchspiegelung, wo sie sich die Eileiter mal angeschaut haben und auch die Gebärmutterbeschaffenheit, ob es überhaupt geht, wie es gehen kann und so. Mhm. Da habe ich dann irgendwann in diesem ganzen Kontext aufgehört, viel zu erzählen, weil den Druck der entsteht über diese ganzen Behandlungen im Kinderwunschzentrum auch dann natürlich dieses Gefühl von, wird es jemals was bei uns? Was ist, wenn wir keine Kinder kriegen? Was ist, wenn es nie klappt? Wird es meine Ehe belasten? Verlässt mein Mann mich, weil er vielleicht doch irgendwie noch Kinder mit jemand anders dann will?
Ein Teufelsrad. Das ist
ganz, ganz heftig, was da auch kommt. Und deswegen habe ich unter anderem dieses Buch geschrieben, weil es gibt, ich habe so viele Mittel und Wege gefunden, mir selber zu helfen, auch auf eine gute Art und Weise und auch die Klienten, ich arbeite jetzt seit so vielen Jahren mit Kinderwunschpaaren, also seit 2012.
Oh wow.
Ja, ist schon lang. Und es war auch Zufall, wie das dann entstanden ist, weil nachdem ich dann meine Kinder 2012, also ich habe Kinder bekommen, eben Zwillinge, und nachdem ich dann 2012 die bekommen habe, hatte ich eine ganz süße Physiotherapeutin, die ab und zu vorbeikam, weil Zwillinge die Angewohnheit haben, dass einer immer zu viel rumliegt und dass die Hinterköpfe leichter platt werden als bei anderen. Also haben wir sehr früh mit viel Bewegung gearbeitet, um die halt schnell Bauchmuskulaturen alles fit zu kriegen, dass die halt nicht so viel auf dem Rücken rumliegen.
Ja.
Und diese Dame, die da vorbeikam, die hatte ein Kinderwunschthema. Und die war ja so oft bei uns. Die war dreimal die Woche bei uns zu Hause. Ich war auch ehrlich gesagt so froh, wenn jemand zu uns kam und ich mal nicht in diesem Kinder, weißt du, die ganze Zeit nur Zwillinge, Babys.
Ja,
ich habe mich so gefreut.
Ist auch heftig.
Ja. Und sie hat halt immer eins dann mehr oder weniger bespaßt. Also sie hat mit einem gearbeitet.
Perfekt.
Es war super, dann hatte ich nur eins, war ich sehr dankbar. Nee, und dann hab ich die halt nebenbei gecoacht, weil natürlich unterhältst du dich ja. Es ist, jedes Mal war sie eine Stunde da, dreimal die Woche.
Ja, stimmt.
So, für so oft sieht man seine besten Freunde nicht.
Das ist richtig. Ja, und als Erwachsener zumindest nicht.
Genau. Und dann habe ich sie unbewusst gecoacht. Also wir haben uns halt einfach über ihre Geschichte unterhalten und über den Kinderwunsch. Und es war so erfolgreich, dass sie dann, obwohl sie schon anderthalb Jahre versucht hat und es wirklich schwierig war, dass sie dann schwanger wurde. Ich bin auch Patentante von dem
Kind. Ach schön, das ist eine schöne Geschichte.
Genau. Und so kam ich zum Kinderwunschcoaching. Sie hat mir dann noch eine Freundin empfohlen, die wurde auch schwanger. Die wiederum haben andere empfohlen. Dann fing es an, dass ich bei einem großen Automobilhersteller kam auch eine von einem großen Automobilhersteller, wo anscheinend sehr viele Kolleginnen von ihr dasselbe Problem hatten. Und irgendwann hatte ich dann viele von da sitzen. Und in München sind ja so ein paar große Firmen und irgendwie, weiß ich nicht.
Das hat ist sich mega. So,
ja.
Total spannend. Und was ist also deine Herangehensweise? Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, ja, okay, aber wo ist jetzt der Anfang? Du hast selber gesagt, Kinderwunschklinik, der eigene Frauenarzt natürlich. Aber was würdest du sagen, wo fängt man an? Was ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung?
Ja, also ich habe mein Buch, das heißt übrigens, der Weg zu deinem Wunschkind beginnt bei dir. Und es ist genau der entscheidende Satz, glaube ich. Kinderwunsch ist wahnsinnig individuell. Es gibt nicht dieses klassische, wo fängt man an? Weil tendenziell fängt man ja meistens damit an, die Pille abzusetzen oder halt einfach zu sagen, okay, vielleicht nehme ich auch gar keine Hormone, jetzt wollen wir mal.
Genau, jetzt aber probieren wir es mal. Ne?
Genau, jetzt probieren wir es mal. Wenn es nicht klappt, es gibt halt Leute, die machen sich Frauen, die machen sich innerhalb von 2 Zyklen verrückt, weil sie die Erwartung oder den Wunsch hatten, weil es bei der Freundin vielleicht auch geklappt hat, dass es ganz schnell klappen muss, die auch dann relativ schnell sofort zum Checken und so gehen würden. Da würde ich fast sagen, klar, es ist immer gut, mit deinem Frauenarzt zu reden, weil der dich hoffentlich zum Thema Ärzte und Ermutigung, weil der dich hoffentlich auch runterholen kann und dir hoffentlich einfach sagen kann, probieren Sie es mal. Aber man sagt eigentlich, dass wenn du bis zu 1 Jahr regelmäßig Sex hast, dass es ganz normal ist, dass es ein halbes Jahr bis 1 Jahr dauern kann. Ich persönlich, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung mit meinen Paaren schaue, ich glaube, ab einem halben Jahr entsteht so ein großer Druck bei vielen, dass es total schlau ist, dann mal, spätestens dann mal anzufangen, beim Frauenarzt zu reden und auch zu schauen, ist bei mir der Zyklus normal, also sprich, sieht man vielleicht schon, dass der Zyklus verkürzt ist, dann habe ich vielleicht einen Progesteronmangel, das nennt sich Gelbkörperhormon, das brauchst du einfach in der 2. Zyklusphase, einfach für die ganze Einnistung, Entstehung der Schwangerschaft etc. Also da kann man einfach mal schauen, ist mein Zyklus normal, dann kann man im nächsten Bereich, kann man die Hormone abnehmen lassen und einfach mal einen Hormoncheck machen. Was ich oft gefragt werde oder wurde, ist, wie schnell soll man ins Kinderwunschzentrum gehen?
Ja.
Und das ist eine total wichtige Frage und auch Entscheidung für einen selbst. Man hat halt einen riesen Vorteil im Kinderwunschzentrum, weil dort die Ärzte sich nur um Kinderwunsch drehen.
Ja.
Während die Frauenärzte ganz oft, sagen wir mal, das so mitmachen, aber es ist in vielen Sprechstunden sind es 20% und 80% ist tägliches Frauenarztbusiness. Im Kinderwunschzentrum sind es 100%. Das heißt, du hast natürlich da andere Erfahrungswerte, andere Experten sitzen. Mhm. Insofern ist es schon schlau, wenn man jetzt wirklich länger, wenn es wirklich länger nicht klappt, ins Kinderwunschzentrum zu gehen. Für mich war es zum Beispiel so, dass ich mich wahnsinnig geärgert habe, dass ich nicht schneller dahin gegangen bin, weil der hat genau 10 Minuten gebraucht, um mir zu sagen, was mein Problem ist.
Wahnsinn.
Ja, 10 Minuten und mein Frauenarzt und auch die Frauenärztin danach, die waren überhaupt nicht auf der richtigen Spur unterwegs. Null.
Würdest du sagen, es lag an den Geräten, weil die einfach besser ausgestattet sind?
Nee. Der hatte mich noch gar nicht untersucht. Der
Wahnsinn, okay. Also dann war es echt erfahrungswert.
Ja, der hat mir 10 Minuten Fragen gestellt und hat ganz schnell gesagt, ich hatte mit 23 sehr viele in einem halben Jahr, warum weiß man nicht, sehr viele Gebärmutter-Eierstücksentzündungen. Da ist ganz klar, dass da die Eileiter verklebt sind und zugegangen sind und auch seitdem geblieben sein müssen. Und der hat mir 10 Minuten Fragen gestellt, einfach so, wann haben Sie Ihre Periode bekommen, wie alt waren Sie, was war dann, gab es mal irgendwelche Entzündungen, wenn ja, welche. Und dann hat er nach 10 Minuten gesagt, ja gut, bei Ihnen ist ja relativ klar, ich schätze mal, bei Ihnen sind die Eileiter einfach sehr verschlossen, weil wenn man so und so viele Gebärmutter-Eierstocksentzündungen hat, geht es gar nicht anders. Mhm. Und dann hat er gesagt, das kann man aber testen, das können wir nachschauen. Und ich hatte sehr schnell ein klares Ergebnis. Also es war für mich echt eye-opening, kann man sagen.
Ja, ja. Würdest du sagen, das war so der Schlüsselmoment? Oder würdest du sagen, nee, der Schlüsselmoment lag dann doch irgendwo anders? Weil du ja auch gesagt hast, Meditation ja auch nochmal ein großes Thema gewesen ist bei dir. Also wie ging es dann in diesem Sinne weiter? Also nur diese Diagnose ist ja nur der Anfang dann.
Ja, ich glaube, bei mir und auch bei meinen Paaren, mit denen ich arbeite oder gearbeitet habe, ist es immer eine Verbindung aus mehreren Dingen. Also wenn du im unerfüllten Kinderwunsch bist, hast du ja mit sehr vielen Herausforderungen, nenne ich es mal, zu kämpfen. Also ob du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel in der künstlichen Befruchtungsphase bist oder in der Kinderwunschklinik bist, hast du ganz andere Herausforderungen, als wenn du es einfach nur natürlich versuchst und es nicht klappt.
Ja.
Als wenn man jetzt zum Beispiel auch nur beim Frauenarzt dann eine Tablette bekommt und vielleicht eine Eisprung auslösende Spritze, ist lang nicht so ein Druck, wie wenn sie dir im Kinderwunschzentrum Eizellen entnehmen und sie dann wieder einsetzen und du dann 2 Wochen warten musst, ob es geklappt hat, da wirst du fast wahnsinnig.
Das glaube ich.
Also das sind unterschiedliche Levels, sage ich jetzt mal. Bei mir war ein entscheidender Punkt wirklich dieses, dass die Tage ausgeblieben sind.
Ja.
Da habe ich gedacht, jetzt muss ich einfach verstehen, was mein Körper braucht. Mhm. Und da war ganz entscheidend das Zuwenden zu Entstressen, also Zuwenden zu Achtsamkeit, zu Meditation, aber auch wirklich Angstbearbeitung. Also ja. Ich hatte starke Ängste. Auch wirklich so, ich hab immer gedacht, und wir haben darüber witzigerweise nicht gesprochen, weil für meinen Mann das überhaupt kein Thema war, aber ich habe unterbewusst gedacht, wenn ich keine Kinder kriegen kann, dann wird unsere Ehe sich in Luft auflösen. Also das fast so, der verlässt mich, wenn ich das nicht, wenn wir das nicht hinkriegen, weil es liegt ja, ich habe sofort gedacht, es liegt bestimmt an mir. Ich bin auch sofort in so einen Negativgedanken gekommen. Mhm. Wir haben dann Gott sei Dank irgendwann drüber gesprochen und dann hat mein Mann gesagt, er freut sich, wenn wir Kinder kriegen, aber er lebt sehr gerne auch so. Er findet das Leben wunderschön und wir könnten auch einfach so zusammenbleiben. Wirklich. Und er hat gesagt, er glaubt, ich will Kinder mehr als er. Also ja. Total spannend. Also für ihn, total. Er hat gesagt, er macht das eigentlich, auch die Kinderwunschbehandlung hat er später gesagt, das hat er eigentlich für mich gemacht, weil er wusste, wie wichtig es mir ist, Kinder zu kriegen. Also habe ich praktisch genau das Gegenteil von dem gedacht, was er gedacht hat.
Ja, genau.
Was natürlich Wahnsinn ist.
Reden manchmal doch wichtiger als gedacht.
In so einer Beziehung ist auch Arbeit, ne?
Absolut.
Sich gut natürlich. Zu verstehen und zu kennen.
Ja, und dabei auch zu bleiben, ne? Also immer wieder zu sprechen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, weil nur weil du am Anfang sprichst, heißt es ja noch lange nichts.
Genau.
Spannend, okay. Und du hattest dann diese Diagnose sozusagen?
Ich hatte dann diese, also es hat sich dann bestätigt, also ich hatte dann wirklich eine OP.
Ja.
Und es war auch eine große OP, weil sie halt leider wahnsinnig verschlossen waren, da ging gar nichts mehr. Mhm. Dann haben sie mir die Eileiter aufoperiert und haben gesagt, jetzt hätten wir wieder eine 5%ige Chance, natürlich schwanger zu werden.
Aber, die Zahl ist dir im Kopf geblieben.
Ja, aber es wäre so vernichtend, ne?
Ja, total.
Aber sie haben gesagt, maximal schätzen sie 3 Monate, das ist, weil danach geht alles wieder zu, weil sie sagen, wenn mal was so verklebt und so entzündet war, dann kommt es eigentlich, die Verklebung kommt zurück.
Die Tendenz ist da, okay.
Genau. Mhm. Und natürlich haben wir das probiert, klar, weil wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir zumindest eine Chance. Davor hatten wir keine.
Natürlich.
Aber es hat leider nicht geklappt. Also tatsächlich sind meine Kinder auf dem künstlichen Weg entstanden. Was total spannend ist, wenn ich sie mir heute anschaue, weil sie könnten nicht natürlicher, gelassener und lustiger sein. Aber man denkt ja auch immer, künstlich ist irgendwie künstlich, ist irgendwas Komisches. Ich glaube, es ist auch irgendwie heute, also wenn ich so zurückdenke an den Prozess, natürlich ist es anders, als wenn du einfach spontan schwanger wirst, aber er war jetzt gar nicht so künstlich. Also er war irgendwie trotzdem schön, der Prozess.
Ja.
Weil für mich dann irgendwann auch, also ein Schlüsselmoment, weil du vorhin auch gefragt hast, für mich war auch ein Schlüsselmoment, wo diese Frau, die mich operiert hatte, dann nach der OP bei mir am Bett stand, wie ich aufgewacht bin und mir die Hand gehalten hat und gesagt hat, und ich gesagt habe, und?
Ja.
Und dann hat sie mich so angeschaut und hat gesagt, so kann man nicht schwanger werden. Und dann hat sie gesagt, dann hat sie mir das alles erzählt, hat mir die Bilder von der OP gezeigt. Und es war aber so vernichtend, das eigentlich war. Und ich war so dankbar, weil ich wusste, ich habe jetzt keinen Knall. Also ich setze mich nicht zu sehr unter Druck und mein Körper sagt einfach nein.
Mhm. Ja.
Weil man ja so an sich zweifelt. Also wenn du nicht schwanger wirst, das ist echt krass. Das sagen auch alle Frauen, mit denen ich arbeite, die zweifeln alle an sich. Die denken alle, mit mir stimmt was nicht. Ich bin schuld, ich bin nicht in Ordnung. In 40% liegt so, 40% aller Fälle liegt sogar an den Männern.
Ja, ist gar nicht so unlogisch, ne?
Ja. Also,
von beiden Seiten.
Es kann von beiden Seiten kommen, aber du denkst als Frau immer, ich bin das Problem. Tendenziell.
Ja.
Gibt natürlich auch da andere, aber ich... Also bei mir kommen
Ich kann es total nachvollziehen, auf jeden Fall, weil man ja auch selber schwanger wird, man trägt ja das Kind in sich. Also natürlich, also das ist wahrscheinlich, glaube ich, relativ natürlicher Gedanke.
Ja.
Und es ist ja immer so eine Sache, nur weil ein Gedanke, der ist ja nicht überlegt, deswegen ist er ja ein Gedanke, das ist ja immer so das Ding.
Stimmt.
Dementsprechend, ich glaube, alle Gedanken dürfen da auch sein, aber wie du schon sagst, da mit dem Partner reden, mit sich selbst reden auch, ja, manche Gedanken auszusprechen, zeigen einem ja auch oft, was war das denn? So einmal laut ausgesprochen, so ein Gedanke, merkst du erst, wow, hä?
Ja.
Also ich habe das bei ganz verschiedenen Dingen, auch im geschäftlichen Sinne, ja. Also manche Sachen ausgesprochen, da merkst du erstmal, was für eine Spinnerei war.
Ja, oder was denkt man da eigentlich?
Total, ja. Also ganz kleiner Exkurs auch zum Beispiel im Internet, wenn jemand einen Kommentar schreibt, sagen ja auch viele immer, im Internet lesen wir Gedanken der Menschen und nicht wirklich das, was sie sprechen würden. Also dementsprechend unüberlegte Sachen, Cybermobbing, viel existenter. Weil wir eben die Gedanken lesen und da bist du ja viel schneller. Ich meine, wie viele Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du in der Tram stehst und Leute anschaust und da kannst du gar nichts machen. Ja, stimmt. Also verrückt. Ja.
Stimmt. 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag haben wir.
Ja, krass.
Das ist echt. Krass. Und Frauen tendieren eher zu 90.000.
Das glaube ich, weil unser Gehirn ja auch anders... ja anders funktioniert. Was ich aber spannend finde, weil apropos weibliches Gehirn, Entscheidungsfindung, man sagt ja immer, Frauen treffen emotionale Entscheidungen. Da kam erst vor kurzem raus, stimmt gar nicht, Männer treffen emotionale Entscheidungen, Frauen nicht.
Ach, ist ja spannend.
Ja, genau. Also tatsächlich treffen wir Entscheidungen aufgrund, abwägen Vergangenheit und Zukunft. Und wir können das sehr gut. Deswegen sind unsere Entscheidungen, unsere weiblichen Entscheidungen tatsächlich nüchterner.
Spannend.
Ja, also ganz viel Vorurteile hier. Wir räumen auf.
Ja, ist gut. Vor allem ist jeden Fall nebenbei informiert.
Was mich tatsächlich jetzt interessiert, die Frage musst du jetzt nicht beantworten, aber die interessiert mich einfach. Hast du jetzt einen normalen Zyklus?
Ja.
Ja.
Alles, und das ist so spannend. Deswegen liebe ich auch meine Arbeit so sehr, die ich jetzt mache. Also, weil ich arbeite ja wahnsinnig viel als Coach im ganz, ich sage es mal, Nicht-Kinderwunschbereich auch. Ich bilde ja auch systemische Coaches aus. Und es ist echt unglaublich, aber alles, was ich damals hatte, ich hatte auch das sogenannte PCO-Syndrom, da hast du viel zu viele kleine Eizellen. Ich hatte schlechte Hormonwerte, was ich nicht alles hatte. In dieser Kinderwunsch ist alles weg. Alles. Ich habe einen normalen Zyklus. Ich könnte auch schon in den Wechseljahren sein. Ich habe einen super Zyklus. Also dieses Ganze, was hieß, bei Ihnen ist es schwierig und Sie haben zu viele Eizellen, aber nicht gescheide. Ich habe jetzt wunderbare Eizellen. Ich könnte wahrscheinlich auch ganz normal noch schwanger werden, wenn die Eileiter dafür wären. Weil die Eileiter sind natürlich immer noch zu. Nee, wobei, jetzt ist es sogar so, jetzt habe ich sie sogar versiegeln lassen. Also das heißt, ich habe bei der Geburt der Kinder, das war ein ungeplanter Kaiserschnitt und dann dachte ich, wenn ich da schon lieg, ich habe keinen Bock mehr auf Hormone, dann mache ich gleich, wie heißt das, eine Sterilisation, also sprich eine Verschließung der Eileiter, weil ich dachte, ich bin jetzt durch.
Zwei auch, Kinder auch reichen. Auch krass, Kaiserschnitt und dann das auch noch. Ich meine, jeder, der mal...
Die Ärzte haben auch gesagt, ob ich sicher bin, so on the go, aber es war ungeplant, also es ist insofern geplant, als ich praktisch die Kinder ganz normal kriegen wollte, aber bei Zwillingen musst du gewisse Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr als 500 Gramm auseinander sind damals, weil der Stress für das zweite Kind, das meistens das kleinere ist und zu groß ist. Und ich hatte alle Voraussetzungen erfüllt bis zu diesem Tag, wo sie dann festgestellt haben in einem anderen Ultraschall mit einem besseren Gerät, dass sogar meine Tochter 850 Gramm kleiner ist. Und dann haben sie gesagt, okay, Sie sind nicht mehr ganz fit, Frau Schack. Also da war ich 36. Woche, da war ich schon ein bisschen zwillingsschwanger, ist ja auch ein bisschen anstrengender.
Absolut.
Und dann haben die gesagt, sie würden das jetzt morgen gerne sofort holen, weil sie glauben, dass die Marie total unterversorgt ist. Und dann hatte ich praktisch am nächsten Tag den Kaiserschnitt. Also war es geplant, ungeplant.
Ja.
Also ich wusste, okay, morgen früh als Erste. Mhm. Aber da hatte ich natürlich dann über Nacht die Möglichkeit, mir das zu überlegen mit der Sterilisation. Und da habe ich mir gedacht, ja, also... ich will nie wieder Hormone nehmen, das wusste ich schon, weil ich auch gemerkt habe, das macht was mit mir. Ja. So eine Kinderwunschbehandlung ist auch nicht so ohne, sage ich mal, nur musst du dich mental auch mitführen.
Ja, das glaube ich.
Und dann habe ich gesagt, es klappt ja eh nicht gut, aber ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken mehr. Und mir reichen zwei Kinder tatsächlich. Also ich wusste, und mein Mann damals auch, uns reichen Zwillinge.
Ja.
Und dann haben wir in der Früh gesagt, ach, könnte ich das noch mitmachen? Die hat ja auch gesagt, was? Ja. Sind Sie sicher?
Aber die haben es gemacht.
Der Professor hat es gemacht, weil er gesagt hat, er kann es verstehen.
Ja, ja.
Er hat zwar schon auch einen heftigen Satz gesagt, er hat gesagt, was ist, wenn Ihr Mann und Ihr Kind morgen sterben? Wenn Sie dann nochmal ein anderes Kind wollen?
Dann sollen wir wieder bei den Ärzten setzen.
Ach, genau. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ganz ehrlich, wenn mein Mann und mein Kind sterben, ist meine letzte Sorge, ob ich jetzt demnächst wieder ein anderes Kind mit einem anderen Mann kriegen kann.
Ja, vor allem danke für diesen Gedanken.
Ja, kurz vor der Geburt meiner Zwillinge hat er mich das gefragt.
Ja, also auch krass.
Und ich so, okay, aus dem Gedanken... mental, da bin ich halt immer noch so früh über meinen Zugang zur Achtsamkeit und zur Meditation, weil ich kann heute, und das bringe ich auch wirklich vielen Menschen mittlerweile bei, ich kann wahnsinnig gut so Zeug wieder abgeben, loslassen, mental auf eine andere Ebene gehen, das hilft wahnsinnig.
Ja, auch eine Entscheidungssicherheit zu haben, zu sagen, ich kann eine Entscheidung treffen, mit der ich, also die habe ich selber getroffen und ich bin okay mit der Entscheidung. Ja, genau. Ja, ich erlebe das auch oft, dass... diese Entscheidungsunsicherheit, dass es einen im Leben nicht voranbringt. Ja,
stimmt.
Und ich erlebe das auch oft bei Frauen. Mich fragen oft Frauen, hey, wie ist das denn mit Gründen? Wie schaut's aus? Ich will Firma gründen. Ich weiß aber nicht. Ich so, du kannst jeden Tag umentscheiden. Ist bei deiner Entscheidung jetzt ein bisschen was anderes gewesen, aber du weißt, was ich meine. Also du kannst dich entscheiden und kannst dann doch trotzdem, es gibt immer Wege, nochmal was anderes zu machen. Oder wenn du gründest, heißt noch lange nicht, dass du in 2 Jahren wieder dich anstellen lässt. Das ist kein Rückschritt für niemanden und gar nichts. Es ist nur eine Veränderung. Das heißt, also die Entscheidung, die du überlegst, wenn du so oft drüber nachdenkst, ja, just do it, ja.
Ja, und tatsächlich hat es für mich sich auch gar nicht so schlecht angefühlt, weil ich habe ja gesagt, natürlich ist ja eh nichts geworden, 4 Jahre lang. Aber ich wusste, auch wenn ich mir die Eileiter verschließen lasse, ich kann künstlich ja immer schwanger werden.
Also, ja, oder adoptieren. Also ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Es gibt, glaube ich, viele verschiedene Wege, genau, wo man sagt, okay, also wenn alle Stricke reißen und ich jetzt nochmal das Rad irgendwie total drehe, ja, 180 Grad, wie auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, aber auf jeden Fall taffe Entscheidung.
Ja,
krass, stimmt. Ja, was ist jetzt dein Go-To für unsere Zuhörerin? Wir haben jetzt schon gehört, Kinderwunschklinik auf jeden Fall hättest du dir früher gewünscht, ist bei mir jetzt hängen geblieben auf jeden Fall. Auch, dass du jetzt definitiv einen normalen Zyklus hast, finde ich auch sehr spannend. Es ist aber beides, habe ich jetzt rausgehört, das ist einmal das Biologische, einmal das Mentale aber auch. Es sind die zwei Ebenen, wo du sagst, da arbeitet man daran.
Ja,
ich würde sogar sagen, psychologisch ist sehr, sehr wichtig, alleine auch gar nicht das Kinderwunschthema, sondern generell für den Menschen an sich. Ne?
Total. Also ich sage jetzt mal, warum ist das Psychologische oder die Psyche im Kinderwunsch auch oftmals noch viel relevanter als in anderen Themen, weil ein unerfüllter Kinderwunsch ist eine große Grenzerfahrung. Weil sie dich eben auch so, ich sage es mal, sie schüttelt dich so durch, sie macht dich so unsicher, das hatten wir vorhin schon gesagt. Und da ist es halt total wertvoll, wenn du stabilisierende Systeme hast. Also wenn du, ich sage immer, achte gut auf dich, also was ist das Go-To? Ich glaube, es ist total wertvoll, gut auf sich zu achten, auch zu schauen, was tut mir, wenn ich dieses Problem habe, was tut mir gerade gut. Und das Größte oder Wichtigste, was ich bei mir immer feststelle, die meisten Frauen ordnen ihr Leben dem Kinderwunsch unter. Das heißt, sie buchen keinen Urlaub mehr, weil sie könnten ja schwanger sein. Sie kündigen keinen Job, obwohl sie unglücklich sind, weil sie könnten ja schwanger sein und dann nicht das Kindergeld am Ende bekommen, wie sie es jetzt bekommen würden und so weiter und so fort. Sie könnten in der Probezeit schwanger werden. Also es sind alles so Dinge. Man trinkt keinen Alkohol, obwohl man noch nicht mal einen Eisprung hatte. Also du bist am Anfang vom Zyklus, willst schwanger werden. Dein Zyklustag 11 bis 14 wäre dein Zeitfenster, wo du schwanger werden kannst. Und sie trinken ab Tag 3 keinen Alkohol mehr. Ja. Also es ist so, nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass alle Alkohol trinken, aber man ordnet so viele Dinge. Ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, der Lieblingsessen ist Sushi. Die ist selber, wollte die Sushi-Koch werden.
Das ist geil.
Die kocht selber leidenschaftlich gerne und sie liebt rohen Fisch und rohes Fleisch.
Ja, auch geil.
In vielerlei Hinsicht.
Ja.
Überhaupt roh, auch Gemüse.
Ja.
Und die war hoch unglücklich, weil sie ihr Sushi nicht mehr essen konnte, obwohl sie gar nicht schwanger war.
Okay,
also das heißt, wir haben das dann sehr klar rausgearbeitet, dass wenn, also erstmal kannst du Tests machen, da gibt es Toxoplasmose.
Richtig.
Ja. Genau, kannst du erstmal testen, inwieweit es überhaupt für dich so gefährlich werden kann.
Ja, genau.
Aber jetzt ohne dazu medizinisch zu werden, du hast jetzt nicht so die Probleme, wenn du in der ersten Zyklushälfte bist. Du musst eigentlich erst, wenn überhaupt, ab der zweiten Zyklushälfte aufpassen. Und dann ist es ja auch so, das muss ich erstmal einnisten, damit es mit deinem Blutkreislauf verbunden ist.
Ja.
Also wenn man es mal ganz genau nimmt, hast du eigentlich wahrscheinlich locker 14 Tage, wo du alles essen kannst. Und dann kannst du in den zweiten 14 Tagen langsam sagen, okay, das mache ich jetzt da nicht und dann, wenn du dann schwanger bist, kannst du...
Viele Mythen, ne? Viele Schwangerschaftsmythen die du ansprichst, auch spannend, hab das jetzt auch in meinem näheren Familienkreis mitbekommen, eben alle so Expecting Better, dieses Buch gelesen, da hat irgendwie auch eine Volkswirtschaftlerin, irgendwie sowas, VWLerin nochmal draufgeschaut auf diese ganzen Mythen, ne? Die so ein bisschen aufgeräumt damit.
Mhm, gut.
Fand ich auch, also Haare färben, Nagellack, also Leute, ich habe das Buch nicht gelesen, also nagel mich bitte nicht fest, aber von Hören sagen sozusagen, also wirklich viele Mythen und auch sowas wie Sushi etc. War bei mir auch noch ganz anders und ich, Entschuldigung, es ist nicht super lange her bei mir, aber die Zeiten ändern sich schnell und da nochmal ein bisschen up to date zu sein, macht auf jeden Fall Sinn, um sich tatsächlich nicht selbst zu kasteien.
Ja, und du kannst dir ja, aus dem Kinderwunsch an sich entsteht ja schon Druck, wenn es nicht klappt, aber wenn du dir dann noch Druck mit allem anderen machst, das ist halt doppelt schwierig. Und deswegen, ich finde auch, was sehr, sehr, sehr hilft, um mit all diesen unterbewussten Ängsten, die manchmal gar nicht so im Raum sind, umgehen zu können, ist Schreiben. Weil du hast, wenn du schreibst, also wenn du einfach auf ein weißes Blatt Papier einfach aufschreibst, wie geht's mir gerade, dann hast du schon so eine Entlastung für dein System und du hast auch wie so eine Hotline ins Unterbewusstsein, die dir dann Informationen gibt, die für dich gerade wichtig sind, zu sehen oder auch zu bearbeiten. Und ich glaube, weil wir zum Thema Grenzerfahrung gesprochen haben, unerfüllter Kinderwunsch, Grenzerfahrung. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dann eben gute Systeme zu haben, wie zum Beispiel bewusst rauszugehen, spazieren zu gehen, mal was anderes ja. zu sehen, zu meditieren oder eben auch zu schreiben. Eben Dinge, die dir gut tun, mit einer guten Freundin zu sprechen, einfach auch diesen mit dem Partner, wie es mir gerade geht.
Ja. So. Ja, dieses Form von Gedanken ablegen, so nenne ich das immer, mag ich auch ganz gerne. Und das ist alleine auch, wenn man sagt, ja, nee, also ich will das jetzt nicht hier einen Brief an mich schreiben. Ich schreibe mir dann Stichpunkte einfach wirklich auf, sortiere die nach Prioritäten oder wie auch immer, weil ich einfach so meine Gedanken ablegen kann. Das tut mir total gut, so vom Schlafen gehen, wenn ich sage, okay, ich lege das jetzt ab. Ich habe jetzt keine Angst, dass ich es vergesse oder beiseite schiebe oder unüberlegte Entscheidungen treffe, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, sondern ich lege das wirklich ab und dann hole ich es am nächsten Tag wieder raus, wenn ich will. Ja.
Total gut, wenn du es nämlich wieder rausholst, ist es wie Selbstcoaching. Also allein das Schreiben ist ein bisschen wie Selbstcoaching. Ich nenne es immer Schreibtherapie, weil es ist ja schön, was du sagst, du legst deine Gedanken ab, aber letztlich sind die Gedanken, die in der Meditation hochkommen oder die beim Schreiben hochkommen, das sind nämlich dann die, die jetzt Raum bekommen haben und die dich aber, wenn sie keinen Raum bekommen, am meisten über den Tag belasten oder auch eben über die Nacht.
Ja.
So, man kann ganz anders schlafen, wenn man abends seine Gedanken ablegt oder auch in der Meditation den Tag einfach nochmal verarbeitet. Also eine der schönsten Übungen, die kennen unfassbar wenig Leute, ist den Tag zu rekapitulieren, sich einfach nur hinzusetzen, die Augen auch offen oder zu, ist an der Stelle egal. Und einfach drüber nachdenken, wie hat mein Tag eigentlich heute Morgen angefangen? Ja. Das weiß man oft schon gar nicht mehr. Dann, okay, was war denn über den Tag? Dann stellt man oft fest, was man alles geschafft und erledigt und gemacht hat an dem Tag. Und aber auch, was vielleicht gar nicht so leicht war. Und dann kann man das noch ein bisschen kurz mal rekapitulieren, vielleicht sogar aufschreiben, so, das war jetzt nicht so toll, das war übrigens super. Und wenn du dann noch sagst, wofür bin ich jetzt eigentlich dankbar am Ende vom Tag, du dann schläfst in der besten Energie deines Lebens ein.
Ja, ich kenne das ja noch so vom Abendtisch, da hat man das ja auch immer gemacht früher, jeder erzählt von seinem Tag. Abendtisch. Ich mache das mit meinem Mann und meiner Tochter auch, weil wir beide selbstständig sind und dementsprechend auch ziemlich wilde Wochenalltag generell haben und eigentlich wenige Routinen, aber das ist so unsere Routine, also frühes Abendessen in diesem Sinne und jeder erzählt von seinem Tag. Um aber auch, das ist ein witziges Thema jetzt eigentlich, vom Essen abzulenken. Und da denkt man jetzt gar nicht, man denkt sich, wie vom Essen ablenken, macht ja gar keinen Sinn. Das macht Sinn, weil Essen in meinem Alltag extreme Rolle spielt, extrem. Ich liebe es, ich kann darüber total sprechen, mein Mann auch immer, das ist ja Hammer, wie hast du das gemacht? Und meine Tochter ist brutal gelangweilt davon, ich kann es total verstehen und es ist fürs Kind sehr wichtig, das Essen Essen sein zu lassen.
Ja.
Und nicht eben, ist es gesund, warum, wie, was. Vor allem sie ist eh ein absoluter Gedankenmensch. Da drehen sich so viele Gedanken drum. Oft dann auch, wenn dann so Gedanken gedroppt werden, so, ach das macht dick, sowas merken sich Kinder. Und das ist, die können das überhaupt nicht in Relation setzen. Auch nicht, was gesund ist, warum und wie. Sondern es ist wirklich, da lassen wir das Essen Essen sein. Wir essen es einfach, wir quatschen, fertig aus. Ja? Wenn sie über das Essen sprechen will, sehr gerne, aber wir lassen es einfach so.
Schön, auch sehr vorausschauend, weil nicht wenig Menschen haben mit Essen ein Thema.
Ja, anderes Thema auf jeden Fall. Müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen, über Ernährungspsychologie. Eigentlich auch ein schönes Thema, was in unserer Gesellschaft oft vernachlässigt wird.
Ja.
Eben auch ein schwieriges Thema ist für ganz viele Menschen, weil es ja aneckt an, ich sage jetzt mal Körperformen, aber eben auch dann direkt mit Krankheiten, also dick, dünn etc. Vorurteile, ja, da kann man wahnsinnig ausholen. Und wie gesagt, ich will einfach, dass mein Kind da nicht sich so viele Gedanken drüber macht, weil ich sage immer, du isst einfach, du darfst von allem was essen, aber möglichst bunt. Mir ist wichtig, dass du viel probierst, ist mir sehr wichtig, um zu wissen, was dem Körper gut tut, wonach er vielleicht rufen kann, wenn er was braucht. Ja, wie sind wir jetzt da gelandet? Mei.
Jetzt können wir vielleicht
einen Exkurs
zurück machen zur Epigenetik, weil genau. Ihr heißt ja auch Epifood und ich beschäftige mich auch viel mit Epigenetik und die Ernährung, also die Einflussfaktoren in der Epigenetik. Man sagt ja, es ist ja eine relativ junge, moderne Wissenschaft, dass es so die Wissenschaft darum ist, was auf unsere Zellen wie einwirkt. Und ein Punkt ist eben auch Ernährung, ein anderer Punkt ist die Psyche, ein anderer Punkt ist die Physis, also die Bewegung und dann die sozialen Komponenten auch. Also genau, das ist wieder so der, kann man wieder zurückkommen. Und das ganze Ernährungsthema gepaart mit guten Gedanken, weil jetzt hat sie gute Gedanken dann automatisch, wenn es ein entspanntes Thema ist, hat sie gute Gedanken zum Thema Essen. Jetzt hast du schon zwei Faktoren, die für ihre kleinen Zellen wichtig sind.
Ja, nicht schlecht. Ich finde, wir sollten jetzt langsam in Bezug auf die Zeit Schluss machen. Mich würde aber, weil du das Thema Ernährung jetzt angesprochen hast und jeder, der jetzt hier zuhört, der ja auch generell unseren Podcast hört, denkt sich, was muss ich denn für ernährungstechnische Anpassungen vornehmen? Ja? Mhm. Deswegen, vielleicht hast du da irgendwie, wir haben gesagt, Entspannung haben wir ja jetzt schon gesagt, also don't overthink, das können wir jetzt mal über das stellen, aber trotzdem ist es ja interessant, vielleicht gibt es da was, wo du sagst, ja, so habe ich meine Ernährung umgestellt, das war ganz cool.
Ja, und du meinst jetzt speziell auf kinderwunschbezogen?
Kinderwunschbezogen, richtig.
Ja, kinderwunschbezogen. Also tatsächlich ist das auch wieder relativ individuell, aber es ist in sich logisch, dass wenn deine Zellen sehr gut funktionieren, also wenn du sehr fit bist, einen guten Zellstoffwechsel hast, dass das dann nachgewiesen sich das leichter auf den Körper auswirkt, positiver auf den Körper auswirkt, als wenn du sehr belastet bist, weil natürlich kannst du auch Zellstress durch die falsche Ernährung haben. Und man sagt schon, dass wenn du schwanger werden willst, dass es wichtig ist, dass du halt gewisse Supplements, wie zum Beispiel Folsäure, das ist ja sowas, was immer ein Thema ist, aber da kann man auch wahnsinnig gut mit dem Arzt drüber reden, das kann man auch mittlerweile aber sehr gut googeln. Also da gibt es sehr viel Wissen da draußen.
Ja.
Aber eben auch vor allem möglichst nah an dir, also sprich, was tut mir denn gut? Was tut meinem Körper gut? Nicht zwingend habe ich jetzt Lust jeden Tag auf Burger Pommes, das jetzt nicht, sondern was tut mir gut, wenn ich eine gesunde Ernährung will? Und natürlich sind es dann so Sachen, auch das haben wir eben schon angesprochen, wie dass man in der Schwangerschaft oder halt auch in der Zeit, wo man schwanger werden will, dann halt so ein bisschen achtet auf Rohmilchkäse oder das ganze Listerien-Thema, also sprich Salami, Fisch, abgepackter Fisch, roher Fisch, dass man da ein bisschen drauf achtet. Aber ich glaube fast, dass du dich da besser auskennst als ich, ehrlich gesagt.
Ich glaube spontan, jeder, der hier zuhört, hört wahrscheinlich auch andere Folgen. Ich glaube, da bleiben wir in diesem ganzen Ernährungskomplex drinnen. Es gibt ja auch zyklusbasierte Ernährung, auch super spannendes Thema. Seed Cycling, also mit Saaten sozusagen, Leinsamen hier, Kürbiskerne da und so weiter. Auch nochmal ein Thema, kann man alles ausprobieren, aber im Großen und Ganzen steht auf jeden Fall, das ist untergeordnet, ja. Dass man Spaß an der Ernährung haben soll, dass es auch noch zusätzlich gesund ist, dann, das ist dann perfekt. Aber sich zu versteifen, aufgrund dessen würde ich tatsächlich auch davon abraten. Ich selbst muss ehrlicherweise gestehen, ich konnte gar nichts Gesundes essen. Wenn du gegenüber von mir einen Salat gegessen hast, musste ich sofort auf die Toilette rennen und kotzen, weil das war für mich, als würde hier Kacke am Tisch liegen.
Wie du schwanger warst?
Ja, es war für mich der reinste Horror. Und ich habe auch wirklich regelrechte Zusammenbrüche gehabt, weil ich gedacht habe, mein Geschmackssinn kommt nicht wieder. Ich habe wirklich nur von Sachen, die kann ich gar nicht erzählen, aber ich habe wirklich so, musste mir vom Spatenhaus gefühlt Knödel im Plastikeimer holen mit Soße. Also es war wirklich schlimm.
Ja, spannend. Aber auch gut, finde ich, also schlimm, blöd natürlich in der Situation, aber ich finde gut, dass der Körper so sehr, wenn man eben, das ist eben so schön, wenn du mit dem Körper verbunden bist, dann sagt er dir ja sehr deutlich, was er braucht oder nicht. Also mein Körper, es war so ein bisschen blöd, weil ich war zwar im Sommer schwanger, aber ich habe die Kinder im März bekommen und ich habe ab dem 5. Monat unfassbare Lust auf Erdbeeren gekriegt. Also das ist natürlich irgendwie blöd im Oktober, November.
Stimmt.
Heute ist es sogar so, dass es überall Erdbeeren gibt, aber damals bist du dann in München zum Dallmayr gegangen. Also meine Mutter ist einmal die Woche mir Erdbeeren in der Stadtmitte holen gegangen, weil es ihr so leid tat, weil ich diese Cravings hatte.
Ja, und dann hast du auch noch so eine Sache, diese brutal gespritzte Bakterien, braucht man nicht übersprechen.
Blöd, ne? Also ja genau, so das war so ein bisschen blöd, aber ich wollte halt Erdbeeren. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es irgendwie Vitamin C, aber es hat nicht geholfen. Also ich brauchte Erdbeeren.
Ja,
und dann war
die Gelüste sind auch einfach mal so ein ganz anderes Thema.
Die Gelüste und was ich aber auch schön fand, war, dass mein Körper zum Beispiel auch gesagt hat, also ich trinke keinen Kaffee, ich trinke schwarzen Tee, wenn ich mal einen trinke, aber ich konnte ab der dritten Schwangerschaftswoche, ich konnte keinen Schwarztee mehr riechen. Ich konnte ihn nicht mehr sehen und ich konnte ihn nicht mehr trinken.
Verrückt.
Ja.
Und in der Kinderwunschphase hast du da ein Lebensmittel, hast du da auch eins so vorrangig, hast du gesagt, ich esse jetzt keine Pommes mehr, weil ich habe Pommesvorliebe, ich esse keine Chips mehr. Hast du irgendwie so sowas gemacht oder gesagt, nee, ich mache jetzt so die Basics der gesunden Ernährung, aber halt irgendwie alles so im Rahmen?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich relativ schnell festgestellt habe, umso mehr Gedanken ich mir um diesen Kinderwunsch mache, umso schlechter geht's mir. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und ganz oft kommen Frauen zu mir, die so besetzt sind von diesem Thema, was ich alles, also die haben in der Früh schon so viel da stehen, dann trinken die Nestreinigungstee, dies, das ist alles nicht schlecht. Nee, aber ganz oft sage ich zu denen, weißt du was, tu mal all das Zeug bis auf die Folsäure einfach mal 6 Wochen weg und leb mal so wieder vor. Und dann sagen die immer zu mir, oh Gott, wie schön.
Ja.
War wirklich, Alex?
Ja.
Soll ich das echt machen?
Ja.
Sag ich, wenn du mich so fragst, machst 3 Monate.
Ja.
Also und dann ist es auch nicht wenigen übrigens so gegangen, dass die dann in dieser Zeit schwanger wurden, weil die haben wieder alles, was sie dachten, was sie tun müssen, gelassen und haben dann gesagt, ja, dann soll ich einfach leben, oder wie? Ja. Leb einfach wieder so, wie als hättest du keinen Kinderwunsch. Boah, krass, da gehe ich erstmal aus am Wochenende. Also weißt du so, da trinke ich erstmal wieder das und das. Oder ich gehe mal Sushi. Also diese Sushi-Köchin, oder nicht Sushi-Köchin, aber die Sushi-Köchin werden wollte, hat gesagt, ich esse erstmal die größte Platte Sushi seit langem. Und es ist ganz oft so, dass die dann 2, 3 Zyklen später schwanger sind, weil sie sich im Leben wieder auf was anderes fokussieren. Und irgendwie ist der Körper dann wieder entlastet und entspannter. Oder sagen wir gelassener, weil Entspannung ist so eine kritische Sache im Kinderwunsch, weil jeder sagt immer, entspann dich doch mal.
Ja, total.
Fahr doch mal in Urlaub.
Spruch, ja, furchtbar.
Oh. Um Gottes Willen. Das ist eben nicht, was ich meine.
Ja,
sondern
ja,
es ist mehr ein lass den Körper, also gelassen. Ja. Lass ihn, beobachte ihn nicht permanent, tu ihm nicht die ganze Zeit irgendwas super Gutes.
Ja, oder sei ihm hier und jetzt, sage ich auch ganz immer genau. Total gerne. Ja, weil ich finde voll oft, also ich habe auch das Gefühl bei mir, deswegen ist mir so Kochen, also Kreativität so wahnsinnig wichtig, also Dinge kreieren mit den Händen, weil ich habe das Gefühl, ich bin so absolut im Hier und Jetzt, ich bin so jetzt da und es ist so voll der Vibe, ja, weil ich halt jetzt mache. Ich finde, das ist so unfassbar wichtig. So auch ich, also allgemein für Frauen habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt so in meinem eigenen Umkreis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist da draußen, bei mir ist auf jeden Fall so, ich finde es bei Frauen so super wichtig, weil man, wie gesagt, diese Entscheidungen treffen aufgrund von Vergangenheit und Zukunft. Und ich habe das Gefühl, dass viele in Vergangenheit und Zukunft immer pendeln und dann die Gegenwart schlendert halt dann so dahin. Aber man fühlt sich da nicht so gut mit. Ja? Deswegen diese Gedankenhygiene und dann eben hier und jetzt. Okay, und das mache ich jetzt wie diese Sushi-Platte. Die esse ich ja hier und jetzt, die genieße ich jetzt.
Das ist der Highlight,
keine Gedanken an die Vergangenheit, keine Gedanken an die Zukunft. Ich esse es halt jetzt einfach so. Ne? Also es ist so relativ so raw irgendwie.
Ja, und sich auch so im Moment verlieren, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig für unser ganzes System.
Ja.
So dieses, wenn du über Kochen redest, dann hört man schon, dann will man eigentlich dabei sein. Weil man hört dir zu und denkt, oh, das ist schön. Ja, so. Und wenn du das jetzt überträgst auf so einen Körper, den man in Ruhe lässt, der dann sagt, der einfach wieder sein darf im Hier und Jetzt, dann glaube ich, ist das irgendwie wie so ein Joker.
Ja, so eine Art von Meditation, ja. Man kann es ja nennen, wie man will, ne? Ja, genau. Also nennt es so, wie ihr wollt da draußen. Wir brauchen keine Fachbegriffe dafür. Und damit schließen wir diese Podcast-Folge auch ab, weil wir haben echt viel gesprochen. Wir waren viel im Moment. Ich sag's mal so. Ich bedanke mich für deine Expertise. Wenn jemand Fragen hat, würde ich sagen, einfach mal rüberflanken. Einfach mal bei Instagram schreiben, hier drunter. Wir schreiben alles in die Shownotes, was wir von dir haben. Plus dem Buchvorschlag natürlich. Und damit würde ich sagen, arrivederci, bussi, baba.